Es ist mal wieder Sonntag, liebe Leute da draußen, und es ist nicht irgendein Sonntag, sondern es ist der vierte Advent. Und wir laden euch herzlich ein zu unserer kleinen weihnachtlichen Zusammenkunft. Mir ist tatsächlich auch aufgefallen, ich habe in der letzten Folge, habe ich ja großzügig angekündigt, dass wir jetzt die Weihnachtsfolge machen. Jetzt ist mir aufgefallen, wir sind eigentlich ja fast eine Woche zu früh, ja, aber es ist der vierte Advent immerhin.
Das stimmt schon. Das ist ja nicht Weihnachten, das ist ja nur der vierte Advent. Allerdings möchte ich betonen, dass wir ein säkulärer Podcast sind, weil wir feiern ja auch nicht Hanukkah oder irgendwie andere Feste. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, warum wir eine Weihnachtsfolge machen.
Meinst du, wir sollen vielleicht eine Hanukkah-Folge machen auch?
Ja, warum nicht? Das fängt jetzt, glaube ich, auch irgendwie an, beziehungsweise ist ja eher im neuen Jahr dann, glaube ich, noch. Das geht ja ein bisschen länger.
Wie wäre es denn mit einer Feiertagsfolge? Das ist doch immer so das Neutrale, worauf sich alle einigen können, dass man sich frohe Feiertage wünscht.
Ja, wobei es gab ja auch mal so Vorschläge, dass man im Kindergarten nicht mehr Weihnachten feiert, sondern Weihnachtsfest. Und dann sind dann auch irgendwie Eltern auf die Barrikaden gegangen. Vielleicht müssen wir vorher so eine Umfrage machen, welcher Religionsgemeinschaft unsere HörerInnen am stärksten zugehörig sind. Ob sie eher eine Cthulhu-Folge prädestinieren würden oder auch fliegendes Spaghetti-Monster-Tag oder ob wir sehr viele Jedi-Ritter, da müssten wir am 4. Mai vielleicht eine Star Wars-Folge machen.
Also ich finde das völlig vertretbar, eine Weihnachtsfolge zu machen. Ich bin ja selbst aus der Kirche ausgetreten, endlich dieses Jahr. Und trotzdem, ja, danke, ich habe es endlich geschafft. Ja, aber trotzdem, Weihnachten ist ja hier in unserem Kulturkreis nichts rein Religiöses mehr, sondern ein kulturelles Event. Und deswegen finde ich, dass man das durchaus feiern darf. Ich meine, wer feiert Weihnachten wegen dem Glaube? Ich glaube, das sind heutzutage wirklich noch sehr wenige Menschen.
Das ist vor allem ein durchkommerzialisiertes Fest, ist das.
Ja, ich feiere wegen der Geschenke, wollte ich gerade sagen, natürlich.
Ja, hallo,
natürlich. Ich mag alles an Weihnachten.
Ich möchte einfach nur den Kapitalismus.
Nein, ich mag alles an Weihnachten. Wir haben gestern auch einen Baum gekauft und haben den hier hingestellt. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass es keine Weihnachtsmärkte gibt und so, weil ich eigentlich diese Vorweihnachtszeit sehr, sehr genieße. Das finde ich immer sehr schön.
Ganz ehrlich, Weihnachtsmärkte töten, das kann ich nur sagen. Habe ich gestern Leute gesehen, die Glühwein trinkend in Gruppen rumstanden, wo ich nur dachte, es kann doch nicht sein.
Ja, Marburg macht das ja auch. Also hier in Gießen kann ich dir sagen, hier gibt es gar nichts. Hier gibt es auf dem...
Ihr habt ja auch eine Ausgangssperre.
Ja, das stimmt. Aber hier gibt es auch diesen Semi-Weihnachtsmarkt, den Marburg da irgendwie am Start hat. Das finde ich ja auch so ein bisschen sehr skurril. Und ich kriege das immer mit so über die sozialen Medien, weil ich dort ja der Stadt Marburg auch noch folge. Und wenn ich dann solche Dinge lese wie: Also stellenweise, Leute, ist der Marktplatz ein bisschen voll. Und dann irgendwie unten drunter die Kommentare lese von wegen so, ja, nicht nur stellenweise, war halt eine dumme Idee, hört endlich auf damit. Und man denkt sich so, oh, was passiert denn da?
Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wir zeichnen diese Weihnachtsfolge ja eine Woche vor ihrer Ausstrahlung auf. Das heißt also, präzise haben wir gerade eigentlich den 13. Dezember. Wir nehmen genau an jenem verhängnisvollen Sonntag auf, an welchem die Corona-Pandemie als endgültig eskaliert gilt in Deutschland und neue Maßnahmen, vermutlich auch strengere Maßnahmen, diskutiert und sehr wahrscheinlich auch beschlossen werden. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, was dabei rauskommt, weil wir eine Woche in der Vergangenheit noch leben.
Wenn sie das nicht machen, dann sind sie ja echt ganz schön blöd. Also ich habe ja vor 6 Wochen, als sie da mit diesem Lockdown-Light kam, da habe ich ja schon gesagt, was soll das? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach extrem unfair für so viele Berufsgruppen und es wird am Pandemieverlauf nichts ändern. Wenn wir vor 6 Wochen schon einen richtigen Lockdown gemacht hätten, dann könnten wir jetzt vielleicht ein halbwegs normales Weihnachten haben. Aber hey.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich sehe das auch so. Ich würde jetzt nicht sagen, es hat wahrscheinlich schon etwas geändert, insofern, als dass das Wachstum etwas langsamer vorangeht. Aber die Tragik ist ja, es geht voran. Und ich muss auch sagen, das ist ein Thema, das mich wirklich, also man merkt es auch in den letzten Folgen. In den letzten Folgen habe ich ja immer wieder am Anfang immer wieder über die Corona-Pandemie und immer wieder über die Todeszahlen gesprochen. Und ich weiß auch, ob das jetzt euch betrifft, keine Ahnung, aber vor allem auch weiß ich, dass euch, liebe Leute da draußen, das vielleicht auch nervt, dann immer wieder über die Corona-Pandemie zu sprechen. Aber ich muss auch sagen, dass mich das einfach, also mich betrifft das persönlich so stark, also sowohl als Mensch, aber auch als Krankenpfleger irgendwie. Ja? Weil ich habe ja, ich, das Also, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich diese Todeszahlen lese, wenn ich denke, irgendwie 600 Leute sterben am Tag an Corona, dann ist das ein hohes Opfer, was unsere Gesellschaft scheinbar zu bringen gewillt ist für offenen Einzelhandel. Und ich habe dann auch immer sofort vor Augen die Situation in den Intensivstationen und in den Notfallbereichen und aber auch auf den normalen Stationen, wo die Patienten dann auf Eingriffe warten, weil keine Zeit mehr, weil keine Kapazitäten, keine Betten mehr. Und das ist so belastend. Es ist eine der schlimmsten Situationen, in die du kommen kannst, als medizinisches Fachpersonal, als Pflegefachkraft. Eine der schlimmsten Situationen ist, dass du nicht genug Equipment, nicht genug Plätze hast, um den Leuten zu helfen, die akut Hilfe benötigen. Und das ist leider die Situation, in der wir uns befinden. In Teilen von Sachsen ist es ja schon scheinbar so, dass dann Krankenhäuser sagen, wir können nicht mehr. So, wir können niemanden aufnehmen, tut mir leid. Und dann sind die Leute im Krankenwagen, werden irgendwie durch halb Deutschland gekarrt, ja, weil sie irgendwie in ein anderes Krankenhaus müssen. Es ist wirklich, also für mich absolut unverständlich. Und ich würde auch sagen, das Einzige, was hilft, ist jetzt Weihnachten mal ganz beiseite gelassen, ein radikaler Lockdown, um die Zahlen wieder unter Kontrolle zu bringen. So geht es ja nicht weiter.
Ja, ich fand das auch entsprechend beeindruckend. Also es kommt natürlich drauf an. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen der Parlamentsdebatte und den bundeskanzlerischen Ansprachen. Aber man hat auch schon gemerkt, dass Merkel, die ja sonst eher eine sehr, ich sag mal, zurückhaltende, ruhige Person ist, die auch eher auf diese Taktik des ruhigen Widerstands quasi setzt, also alles so ein bisschen an sich abprallen lässt, wenn die im Parlament so eine, also keine Brandrede, sondern eine emotionale Flehrede oder Aufrufrede hält, dann ist schon ordentlich was im Argen, genauso wie damals, als der Anfang des Jahres, als der Mitarbeiter da vom RKI, der immer die Pressekonferenzen gemacht hat, als man auch bei dem irgendwann gemerkt hat, okay, hier ist jetzt langsam irgendwie der Saft zu Ende, der ist wirklich am Verzweifeln. Da war es auch schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, langsam ist auch echt ernst. Also wenn die Leute auch an ihre Grenzen kommen und das so zeigen, dann ist hier irgendwas los.
Aber man muss ja sagen, unsere Weihnachtsfolgen sind immer auch so ein bisschen ein Jahresrückblick. Und da muss man sagen, ist halt einfach eines der größten, wichtigsten und leider auch bittersten Themen natürlich die Corona-Pandemie, die im vergangenen Jahr ja eigentlich unser aller Leben massiv verändert hat. Bis heute, denn wir sitzen nach wie vor hier. Also wir sind ja jetzt ausnahmsweise mal in voller Teambesetzung, was es jetzt auch nicht in unseren üblichen Folgen so gibt. Aber wir sind auch jetzt hier online, wir nehmen online auf und da ist es ist schon so lange dieser Zustand, dass es fast schon schwierig ist, daran zu denken, dass wir eigentlich ja viele Jahre uns immer getroffen haben, uns jede Woche getroffen haben, gemeinsam an einem Tisch saßen und aufgenommen haben und jetzt ist es schon so lange her, mein Gott, das ist wirklich krass.
Das war so die Tage auch so ein Punkt, jetzt auch unabhängig vom Podcast, wo ich mir gedacht habe, eine ganz große Gefahr ist irgendwann bei so einer Pandemie. Ich meine, das ist jetzt ein Jahr, das ist so ein bisschen, kommt vielleicht mal vor, aber ich glaube, irgendwann wird es zu einem Problem, wenn man so dieses Gefühl bekommt von, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das vorher gewesen ist, so ungefähr. Also das würde ich jetzt noch nicht sagen, weil da kann ich schon und so. Und es gab ja auch im Sommer zwischendurch die Möglichkeit, auch sich mal zum Essen und so zu treffen, da war das ja vertretbar. Aber trotzdem irgendwann vielleicht an den Punkt zu kommen, wo man denkt so, wie war das eigentlich damals, so einkaufen ohne Maske oder so. Das ist jetzt kein Problem mit dem Einkaufen ohne Maske, aber auch so, wie war das denn mit der Weihnachtsfolge? Dass man sich dann auch zu sehr an diesen Zustand irgendwann gewöhnt, das fand ich so ein bisschen sowohl traurig als auch gefährlich. Und natürlich für Kinder, die gerade erst in diese Situation reinwachsen, die das vielleicht dann auch sehr als Normalität wahrnehmen, weil für mich ist ein Jahr von 33 irgendwie nicht so viel Zeit, aber für einen Sechsjährigen ist von 5 bis 6 ja schon ein Sechstel seiner Lebenszeit. Tobi kann rechnen.
Ja, auf der einen Seite hast du recht, es ist natürlich gefährlich, genau das, was du sagst. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man merkt, also es ist jetzt ein Jahr vorbei und es ist genauso, wie du sagst, man hat sich ja dann mittlerweile dran gewöhnt, man vergisst seine Maske nicht mehr, man ist schon fast eher, so irgendwie das Einkaufen und so weiter, das ist alles im Habitus drinne. Und also daran finde ich, wenn man es mal ein bisschen optimistisch sieht, man sieht natürlich auch, dass der Mensch natürlich auch einfach anpassungsfähig ist und wir passen uns alle an, wir passen uns einerseits im Alltag an, aber wir passen uns natürlich auch mit dem Podcast an und ich glaube, Ich war am Anfang durchaus eher skeptisch, am Anfang der Corona-Phase, als es hieß, dass wir den ganzen Podcast nur noch online machen, und es klappt dann doch irgendwie relativ gut, man passt sich an. Natürlich ist es vielleicht schöner, wie es vorher war. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, das klingt jetzt so dramatisch, aber es wird niemals mehr so sein wie vorher. Also ich glaube, wir passen uns einfach an, weil man eben ja auch Dinge lernt. Man lernt, man entwickelt sich weiter. Wir haben das ja an der Hochschule. Die Hochschule lernt gerade das digitale Lernen, so arm das klingt, gerade richtig schätzen und was da alles möglich ist, und setzt da Ressourcen rein, sodass wir auch, wenn Corona komplett weg wäre, und sind wir ehrlich, so eine Corona-Epidemie, das wird in der Zukunft durchaus wieder vorkommen. Also ich glaube, so ganz weg ist es nicht. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wenn die Corona Pandemie jetzt vorbei ist, dass zum Beispiel deutlich mehr digitale Lernsettings da sein werden. Und von daher kann man ja immer auch sowas lernen, aber natürlich, du hast natürlich recht, gerade für Kinder ist das natürlich scheiße. Also ich habe kleine Nichten, die ich kaum sehen kann, und das ist halt auch einfach doof.
Aber das mit dem Digitalen, gerade mit dem digitalen Lernen, das sehe ich irgendwie auch noch nicht so. Also mein Bruder ist ja Lehrer. Und gerade in der aktuellen Situation, der kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass auf Biegen und Brechen die Schulen offen gehalten werden. Er hat einen Corona-Fall nach dem anderen in seiner Klasse, in seiner Parallelklasse. Und also für ihn, er sagt aber dann auch, also er reflektiert das dann auch und sagt, okay, ich bin irgendwie jung und ich bin technikaffin und ich kann auch digitalen Unterricht super machen. Aber wenn ich andere Kolleginnen und Kollegen sehe, dann tun mir die Kinder schon echt leid, wenn es dann wieder ins Digitale geht. Und da fehlt einfach an vielen Seiten und, glaube ich, auch einfach die Kompetenz, um das in der Zukunft irgendwie weiter auch auszubauen, was ich super schade finde.
Ja, das geht mir genauso. Ich habe mich tatsächlich auch entschlossen, in diesem Jahr und aber auch für das nächste Sommersemester, ich mache nur Online-Lehre. Alles andere halte ich für Quatsch. Und ich habe das am Anfang dieses Semesters, habe ich das den Studis auch so gesagt und habe da auch zwar nur über dann Kameras, aber doch auch viel Nicken, viel impliziten Zuspruch bekommen. Einfach, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dann zu sagen, für einzelne Veranstaltungen können die Leute dann irgendwie an die Uni pendeln, um sich da irgendwie einem Infektionsrisiko auszusetzen. Und letztendlich steht das alles überhaupt keinem Verhältnis, gerade dann noch irgendwie mit den Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Ich mache so lange Online-Lehre, und das ist aber, bin ich auch in der privilegierten Situation, dass ich das kann, ja, dass ich da auch eigenes Equipment natürlich habe, um das einzusetzen, weil die Uni ist ja nun wirklich vollkommen inkompetent, wenn es um digitale Lehre geht. Aber dann ist es zumindest schon so, dass ich sage, wir machen das erstmal nur online, bis es irgendwann heißt, okay, die Pandemie ist vorbei. Dann können wir wieder zusammen ins Seminar gehen.
Ja, man darf halt sowohl bei Uni als auch bei Schulen nicht vergessen, die sowieso schon vorhandene Schere geht halt noch weiter auf zwischen denen, die das irgendwie handeln können und denen, die das nicht können. Also sowohl, was allein schon die technische Ausstattung angeht, wir haben es gerade vorab gemerkt, ohne LAN-Kabel bricht hier mein Internet zusammen. Stell dir vor, das Problem ist nicht das LAN-Kabel, sondern die Tatsache, dass du auf dem Land wohnst und irgendwie mit Biegen und Brechen versuchst, deiner Lehrveranstaltung zu folgen oder halt auch entsprechende Schülerinnen in entsprechenden Kontexten. Aber ich glaube, das führt uns zu weit weg. Ich glaube nämlich, was aber interessant war, ja mit auch an 2020 mit dieser Pandemiesituation, die Möglichkeit, soziale Kontakte über digitale Spiele weiterhin aufrechtzuerhalten oder auch zum Beispiel ja überhaupt erst irgendwie digitale Spiele auch zu nutzen, um so ein bisschen einen Rückzugsort zu haben, Freizeitort in geschlossenen Theater-Kinosituationen.
Ja, das ist auch tatsächlich was ich an dem Podcast nach wie vor auch sehr schätze, an unserer Sendung, die wir machen. Einfach weil es trotz der Tatsache, dass wir eine Pandemie haben und dass ich mich ansonsten jetzt wenig mit anderen Leuten treffe, viel telefoniere schon, aber dass man so diese wöchentliche Situation, die wir halt haben, ja, dass man sich zusammensetzt und einfach mal für ein, zwei Stunden spricht, sei es auch nur über Videoverbindungen, ja, über die vergangene Woche, das ist eine Kostbarkeit, die ich nach wie vor enorm zu schätzen weiß und die natürlich jetzt ihr, liebe Leute da draußen, nicht immer ganz so unbedingt mitbekommt, aber ihr seid ja dann auch sozusagen Teil dieses Gespräches, wenn auch gleich in passiv zuhörender Rolle.
Eine kurze allgemein pandemische Anekdote noch kurz. Einen der großartigsten Begriffe, den ich dieses Jahr gehört habe, der kam, ich glaube, aus dem holländischen Raum. Dort sprach man dann irgendwann eines Tages über den Knuffelkontakt. Das ist dann die Person, mit der man sich quasi noch trifft. Und die haben das halt anscheinend auch bewusst so gemacht, dass es nicht darum geht, so von wegen, sie können sich noch mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner treffen, sondern dass du dir einen Knuffelkontakt auswählst und dann quasi dich mit dem triffst und quasi auch kuscheln und so kannst und so. Und ich würde mal sagen, schnappt euch doch euren Knuffelkontakt oder tut es vielleicht lieber nicht und hört mal dieser Folge weiterhin zu. Aber das fand ich, da muss ich immer so ein bisschen grinsen, wenn ich daran denke, der Knuffelkontakt.
Habt ihr denn einen Knuffelkontakt? Also irgendeine Person außerhalb eures Hausstandes, mit der ihr euch trefft, aber nur mit dieser Person?
Ein Teil dieser Antwort würde sie verunsichern, dazu sage ich nichts.
Also ich bin ja in der guten Situation, dass wir hier ein Haushalt sind, der sozusagen zwei Familien beherbergt. Das heißt, wir sind faktisch gesehen, weil wir sind zwei Wohnungen, aber die sind räumlich nicht ganz voneinander getrennt. Von daher haben wir immer vier Leute hier und das hat viel ausgemacht, weil man einfach doch nicht ganz alleine ist. Und mein Knuffelpartner, das ist eher, ist auch ein kleines Pärchen, mit dem wir halt regelmäßige Brettspielrunden machen, und die auch sonst wenig Kontakt nach außen haben. Und mit denen, das war tatsächlich unser Knuffelkontakt, dass wir so zumindest so ein bisschen die Brettspiele dann noch genutzt haben, um da so ein bisschen das Normalitätsgefühl noch aufrechtzuerhalten.
Man spricht in diesem Kontext auch von einem Kniffelkontakt.
Ich habe tatsächlich keinen solchen Knuffelkontakt. Ich habe es ist mir relativ gut gelungen, eigentlich nahezu alle Sachen, die mit, also jetzt physischen Treffen zu tun hätten, zu vermeiden beziehungsweise zu überbrücken mit irgendwie Online-Kommunikation. Einzige Ausnahme sind solche Dinge. Also ich treffe mich auch mit meinen Eltern im Moment eigentlich nicht. Aber jetzt gerade in den letzten Wochen gab es vereinzelt dann auch doch Situationen, wo ich sehr froh war, dass ich mich persönlich recht stark zurückhalten kann, damit ich nämlich dann in einzelnen Teilen auch meiner Mutter zum Beispiel mal helfen kann. Das ist ja nämlich auch mal ganz gut, wenn dann mal tatsächlich irgendwas anfällt, dass man dann zu den Eltern doch auch nochmal spontan fahren kann, ohne Gefahr zu laufen, dass man sie jetzt infiziert. Also das war sowas, aber einen richtigen Knuffelkontakt in dem Sinne habe ich nicht. Hey, es gibt so viel zur Pandemie zu erzählen und ich würde sagen, wir können eigentlich nur dankbar sein, dass wir dieses Format des Podcasts schon so stabil und fest etabliert haben, dass wir das einfach doch, muss man sagen, mit relativer Mühelosigkeit auch in dieser Situation fortsetzen können. Dass wir natürlich auch immer wieder noch mit technischen Problemen zu kämpfen haben. Das merkt ihr da draußen sicherlich auch, dass es immer mal wieder hakt, ruckelt und nicht so ganz glatt läuft. Das ist einfach tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir hier noch mit ein bisschen technischer Infrastruktur dann auch zu kämpfen haben, wie in der Online-Lehre.
Aber wir können ja ein bisschen tatsächlich mal wieder den Fokus tatsächlich auf die Games legen. Und ich finde, Tobi hat es ja gerade schon angesprochen, was man ja durchaus gemerkt hat, ist, das haben wir ja auch mehrmals in unseren Pixel-Diskurs-Folgen thematisiert, ist ja die Möglichkeit, in dieser Corona-Epidemie durch digitale Spiele einerseits diese soziale Sozialität und soziale Räume aufrechtzuerhalten und andererseits glaube ich aber auch, dass in der Retrospektive diese Corona-Pandemie in 2020 vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass wir vielleicht anders Spiele gespielt haben, als wir sonst gespielt haben. Ich könnte mir zum Beispiel, also eine These von mir ist, dass der sicherlich viele zustimmen würden, ist, dass Animal Crossing nie so einen Erfolg gehabt hätte ohne die Pandemie. Also es sozusagen die Ansprüche, die man vielleicht an Spiele gesetzt hat dieses Jahr, sind vielleicht leicht verändert. Und das würde mich tatsächlich interessieren, ist das so? Also habt ihr Spiele anders gespielt dieses Jahr, anders wahrgenommen, anders priorisiert oder ist es letzten Endes so wie immer gewesen?
Ich würde bei dieser These auf jeden Fall zustimmen. Sowohl Animal Crossing, aber auch Among Us, das ist mir nämlich die Tage nochmal aufgefallen, ein Spiel, in dem es darum geht, dass irgendjemand unter uns ist, der für uns tödlich sein könnte. Das klingt schon auch irgendwie so nach so einer Virussituation. Also ich finde, das hat da auch so ein bisschen was an Analogien, vielleicht ist es zu überinterpretiert, das als eines. Und Animal Crossing als Comfort Game in schwierigen Zeiten auf jeden Fall. Ansonsten kurz von meiner Seite aus, ja, VR auf jeden Fall hat das halt verändert, weil als klar war, okay, irgendwann wird der zweite Lockdown kommen, war halt der Punkt, okay, ich werde jetzt in Virtual Reality, das hat das halt verändert. Und da dann ja auch solche Sachen wie Star Trek Bridge Commander, heißt es, glaube ich, dann halt online mit anderen Leuten in VR die Enterprise steuern, mit irgendwie Leuten aus Israel und England, die mir erzählt haben, wie gerade ihre Pandemiesituation, also auch so ein Kontakt-Game gewesen ist. Also das fand ich schon auch irgendwie, hat sich schon auch was verändert.
Bei mir war es auf jeden Fall auch Animal Crossing. Das habe ich ja doch auch recht intensiv gespielt, wenngleich es in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Aber klar, für mich hat das, ich glaube sowohl, dass es für die gesamte Computerspielkultur eine große Relevanz hatte. Ramin, da würde ich dir absolut zustimmen. Animal Crossing hat eingeschlagen, genau zum richtigen Zeitpunkt, ja, genau als die Lockdowns international dann auch massiv begonnen haben, jetzt mal die asiatischen Länder außen vor gelassen. Und also toll. Animal Crossing hat mir wirklich auch geholfen, muss man sagen. Weil es einfach schön ist, wenn man weiß, dass in diesen trostlosen Zeiten, ich hatte sozusagen meine emotionale Gefühlslage in Bezug auf die Pandemie, habe ich ja schon dargelegt, dass man dann einfach mal ein bisschen abschalten kann und sich auf so eine Insel zurückziehen kann. Das ist wirklich eine Kostbarkeit. Animal Crossing ist daher, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, für mich eigentlich, also das eigentliche Game of the Year.
Wie war das bei dir, Tascha?
Ja, für mich war es ehrlich gesagt nicht besonders anders als sonst, weil ich ja sowieso sehr viele Online-Games spiele, bei denen ich sowieso viel auch mit Menschen zu tun habe. Ich habe auch einige Menschen, die ich vom Zocken kenne und das auch schon seit 7, 8, 9, 10 Jahren. Und deswegen war das für mich eigentlich jetzt nicht so anders. Also die Spiele hatten für mich eigentlich den gleichen Zweck, den sie immer haben, nämlich was Nettes mit meinen Freunden zu machen, die eben in Gott weiß wo leben.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich tatsächlich ja fast keine Online-Spiele spiele. Und Animal Crossing war da mal so eine Ausnahme, weil da kann man sich ja dann gegenseitig auf den Inseln besuchen. Und das ist dann schon schön. Wenn man sich nicht real besuchen kann, kann man wenigstens sich auf Animal Crossing Inseln besuchen. Da muss ich auch tatsächlich, da habe ich auch noch einige Nachrichten bekommen von Personen, die gerne Friend-Codes austauschen würden aus unserer Hörerschaft. Und da ist es ja, vielleicht sind da die Weihnachtsferien eine gute Gelegenheit, um mal so ein bisschen gegenseitig sich Besuche abzustatten.
Was ich zuletzt noch entdeckt hatte, war, dass Leute auch mit Gamification-Apps quasi ihr Studieren, ihr gemeinsames Studieren, also es ist nur in der gewissen Art und Weise Gaming oder Games, aber das fand ich trotzdem interessant, dass die Leute Forest nutzen. Das ist diese App, wo ein Baum wächst, solange du dein Handy nicht anfasst. Und da tauschen sie dann halt online quasi auch ihren Roomcode aus und pflanzen dann gemeinsam einen Baum. Also wenn du dann dein Handy anfasst, dann stirbt halt dieser Baum, und das machen dann halt Leute so, dass sie dann irgendwie online ihren Stream anschmeißen und sagen, so, kannst mir jetzt dabei zuschauen, wie ich studiere. Und das wird dann aber so ein bisschen gamifiziert darüber, dass dann alle versuchen, sich zu konzentrieren und zu arbeiten und dann quasi als Punkte dafür den Baum bekommen. Das fand ich noch ganz interessant, wie sich auch Lernen und Gamification und online gemeinsam was tun auch verbindet in 2020.
Wow, das klingt nach dem langweiligsten Stream der Welt.
Das ist ja aber auch genau der Zweck, dass du halt da nicht sitzt und denkst, oh, das ist ja spannend, wie der da die Seite umblättert, sondern es nimmt dir eher die Funktion ein von, früher habe ich mich zum Beispiel im Bachelor mit Leuten morgens um 8 verabredet, um dann in der Filfak gemeinsam erst kurz einen Kaffee zu trinken und dann halt 8 Stunden weg zu powern, um halt unsere Hausarbeiten zu schreiben und halt gemeinsame Pausen zu machen. Und so ist es dann da halt auch, dass du dann halt zwischendurch Arbeitsphasen von 50 Minuten hast und dann gibt es halt einen Break von 10 Minuten, dann kannst du dich so kurz ein bisschen austauschen und halt chatten und solche Sachen, und dann geht's halt weiter und du hast halt gemeinsam so ein bisschen das Commitment, dass du halt weißt, okay, der Typ da gerade in New York, der lernt gerade Medizin und ich mache halt hier gerade irgendwie meinen eigenen Kram fertig, was halt ansonsten ja vielleicht über ich treffe mich mit Stefan und wir sitzen zusammen in der Bib funktioniert hätte oder mit Coworking Spaces, das hat ja einen ähnlichen Effekt.
Okay, vielleicht kommt mir das auch nur deshalb so seltsam vor, weil ich noch nie irgendwie mit anderen Menschen zusammen gelernt oder Hausarbeiten geschrieben habe. Das habe ich schon immer alleine gemacht. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn andere Leute dabei sind. Was soll das? Wahrscheinlich ist es deshalb so fremd für mich.
Ja, es ist aber schon, es ist, finde ich, eine kleine Anekdote sozusagen, wie sich da sozusagen neue Formen des Multiplayers in Anführungsstrichen natürlich auch zeigen. Ich finde aber generell, dass das Jahr 2020, wenn wir von den Spielen ausgehen, und das mag auch an Corona liegen, glaube ich aber nicht nur, tatsächlich mit sehr vielen, gerade auch im Multiplayer-Aspekt, innovativen Titeln sozusagen vorgehalten hat. Tobi hat schon Among Us genannt. Wir hatten schon Phasmophobia, die sozusagen dieses gemeinsam ein Horrorspiel erleben. Wir haben Fall Guys, was ja durch die Decke gegangen ist, wo man sich auch gedacht hat, Takeshis Castle im Online, warum hat das noch keiner gemacht? Also wir haben eine ganze Reihe, finde ich, an Multiplayer-Titeln, die eigentlich super simpel sind, die keine AAA-Titel sind, die aber durch die Decke gegangen sind. Und ich glaube durchaus, dass das auch an Corona lag, also diese Möglichkeiten zu haben, relativ unbedarft auch mit zufälligen Menschen aus der Welt zu spielen, anders als man das vielleicht in einem Ego-Shooter oder in einem League of Legends hat, wo man sich noch per Chat sozusagen miteinander austauscht, was ja auch schön ist, kann aber auch Hürden aufbauen, also gerade wenn man sich dann, wenn es in die Flame-Region geht. Ich glaube, das ist schon, also ich finde, das hat das 2020 schon bezeichnend gemacht, dass im Rahmen des Multiplayers da einiges passiert ist in diesem Jahr.
Ja, ich glaube, das hat drei Gründe. Den ersten haben wir schon ganz oft besprochen, also die Passungsfähigkeit des Genres, des Spiels zu der aktuellen Situation. Mag das halt irgendwie Animal Crossing, Comfort Game sein oder sowas wie dann halt irgendwie Among Us im Sinne von Social Deduction Game. Wir müssen irgendwie gemeinsam irgendwie hier was rausfinden. Also wo es um Gemeinschaft geht, glaube ich, liegt es halt auch an dem Inhalt des Spiels. Aber das andere, dieser Punkt von, nämlich, dass es ja ein großes Potenzial an Leuten, die sowieso schon spielen, gibt, die dann auch einfach freigesetzte Zeit hatten im Sinne von, okay, jetzt treffe ich mich nicht irgendwie mit Leuten abends in der Kneipe, sondern spiele halt noch mehr, weil das ist das, was ich halt eh schon tue und dann tue ich das halt noch mehr als vorher, weil jetzt kann ich mich halt mit anderen Leuten nicht treffen. Und das dann aber auch noch der dritte Punkt, sehr viele Leute, die vielleicht vorher noch keinen Bezug dazu hatten, die jetzt eine Möglichkeit hatten einzusteigen, weil sowas wie Star Trek Bridge Commander ist halt doch schon auch eher komplexer und spricht ja nur ein Nischenpublikum der Star Trek Fans an, aber sowas wie Among Us oder Animal Crossing und Co. ist, oder auch so kleinere Geschichten, dass du Montagsmaler online spielst, sind, glaube ich, sehr, sehr anschlussfähig. Also ich habe dann zum Beispiel auch zwischendurch erst einfach dieses Scribble.io, wo man gemeinsam irgendwie Begriffe rät, was im Endeffekt ein Online-Montagsmaler ist, dann erst kennengelernt darüber, dass ich halt zu Hause war und Leute gesagt haben, ey, hast du Bock hier, wir spielen das gerade, kommst du vorbei. Dass es halt da auch dann so einen Boost gab, den es sonst nicht gegeben hätte.
Ja, die virtuellen Online-Welten haben auf jeden Fall an Relevanz gewonnen. Und für mich war es in diesem Jahr tatsächlich ja auch so, dass ich mal wieder ein Streaming-Experiment gewagt habe, was jetzt natürlich erstmal nicht öffentlich stattfindet, sondern nur seminarintern. Aber klar, eine Herausforderung war für mich vor allem auch, wie kann ich Game Studies eigentlich unterrichten? Wie kann ich spielerisches Material nahe bringen in Zeiten der Pandemie? Normalerweise würde ich sagen, wir haben hier in Marburg einen Game Lab, würde ich die entsprechenden Spiele anschaffen lassen und dann können die Studis da in Gruppen hingehen und können dann sich damit befassen. Das ging jetzt natürlich nicht und ich habe ja diesen wöchentlichen Stream mittlerweile begonnen in meinem Seminar zu psychischen Krankheiten im Computerspiel und das ist tatsächlich auch was, hatte ich schon mal in einer vorherigen Folge auch erwähnt, was schon wirklich auch durchaus Spaß macht und recht gut angenommen wird. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie alle Studis aus dem Seminar dann kommen. Es ist natürlich auch irgendwie so eine Sache, dann da Donnerstagabends sich dann da doch auch nochmal zu einer eher ja edukativen Sache hingeben. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Also man kann tatsächlich auch durchaus das Seminar bereichern durch solche wöchentlichen Streams, in denen man dann einfach spricht, so ein bisschen über das Thema, aber auch einfach sich so ein bisschen in das Spiel involvieren lässt und zugleich im Chat gemeinsam miteinander kommuniziert. Das ist schon eine tolle Sache und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wie gesagt, ich mache es erstmal nur seminarintern, aber dann möglicherweise nach Ende des Seminars vielleicht auch mit wöchentlichen Streams fortzufahren, öffentlich. Das ist ja auch eine Form von Verbindung, ja, von Kontakt, von sozialer Kommunikation.
Das stimmt auf jeden Fall. Also Streaming habe ich zwischendurch auch mal mehr und weniger dann wieder auch gemacht. So eigene Sachen auf Twitch, dann halt nicht mit einem edukativen Anspruch, sondern halt eher mit einem Unterhaltungswert, beziehungsweise vor allem für mich, im Sinne von, ich spiele jetzt was und vielleicht kommen Leute vorbei und ich halt unterhalte mich währenddessen mit denen. Aber ich glaube, da sprichst du auch den interessanten Punkt an, das kann ich selber jetzt nicht einschätzen, weil ich das zu wenig schaue, aber wie sich vielleicht auch das Anschauen von Streams von Let's Playern und Co. dieses Jahr vielleicht auch nochmal verstärkt hat, beziehungsweise es wurde ja dann auch alles Mögliche auf einmal in den Stream verlagert, also auch jenseits von digitalen Spielen, also Theaterstücke und alles Mögliche, wo ich denken könnte, dass auf der einen Seite auch die digitalen Spiele da einen Anteil abbekommen haben, aber dass es aber auch eine Konkurrenz gab im Sinne von, okay, jetzt kann ich mich zwischen dem Let's Play-Stream entscheiden, kann aber gegebenenfalls auch sagen, okay, ich schaue mir so ein Wohnzimmerkonzert an, wobei es natürlich diese Konkurrenz zwischen Unterhaltungsformaten schon immer gibt, also vorher war es vielleicht dann einfach Netflix, aber da ist dann nochmal das Angebot auch breiter geworden und auch diverser, dass ich jetzt hier in Marburg vom Kfz aus irgendwie mir so einen Stream angucken kann, also auch lokale Sachen, ist natürlich was anderes, aber führt uns so ein bisschen vom Spielbereich weg, aber Streams ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Fehlen euch eigentlich so diese großen Events? Denn eigentlich ist es ja so, dass es immer, wenn man jetzt mal auf so die vorherigen Jahre schaut, dass es immer so diese einschneidenden großen Events gibt, wie eben die E3, wie die Gamescom. Und wir haben jetzt in diesem Jahr, haben wir erstmal überhaupt keine E3 erlebt und wir haben eine Online-Gamescom erlebt, die also in Teilen recht gut war, aber in Teilen auch eher so ein bisschen ernüchternd. Hat euch das gefehlt?
Also die Gamescom, ja, weil wir da ja eigentlich dann hingefahren wären und weil das gerade im letzten Jahr war so eins meiner Jahreshighlights, dieses auf der Gamescom sein mit dem Presseausweis und mit euch da in Köln, das war total toll. Also das hat mir unheimlich gefehlt, große Events, die ich besuchen würde, generell auch Festivals, Konzerte und so weiter. Die ganzen E3 oder sowas hat mir jetzt halt nicht gefehlt, weil das würde ich halt so oder so nur online verfolgen und ob ich fand ich jetzt nicht so relevant, aber Gamescom ja.
Also gefehlt hat mir die E3 jetzt nicht, aber ich würde schon denken, dass es auch ein Einschnitt ist, wenn die wegfällt, also unabhängig davon, ob sie jetzt digital ist oder nicht oder wie man sie verfolgt. Aber Gamescom bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich natürlich als persönliche Erfahrung das genauso wie Tascha einen sehr interessanten Moment und ist auch immer irgendwie spannend, auch diese Herausforderung da irgendwie das alles zu handeln und so weiter vor Ort. Auf der anderen Seite war ich dann aber im Endeffekt auch relativ froh, in meinem Wohnzimmer sitzen zu können und eigentlich irgendwie ein Interview nach dem anderen einfach so weghauen zu können, ohne von Halle A zu Halle D oder wo auch immer hinzulaufen und dort noch nicht mal die Booth zu finden, so ungefähr. Pardon. Sondern einfach irgendwie sagen zu können, okay, es ist irgendwie 15 Uhr, jetzt nehme ich ein Interview auf und dann ist irgendwie noch eins um 17 Uhr und zwischendurch mache ich mir ganz entspannt irgendwie hier was zu essen oder gehe noch eine Runde um den Block und muss diese Anstrengung der Gamescom dann halt auf dieser Ebene von viele Menschen und durch die Gegend rennen halt nicht ertragen, sondern kann am Ende sogar vielleicht sogar besseres Material vielleicht schaffen, weil ich auch nicht irgendwelche schreienden Leute im Hintergrund habe, während ich versuche, irgendwie eine sinnvolle Frage zu stellen, so ungefähr. Also es hat auch schon so seine Vorteile.
Aber das hatte ja im Endeffekt nichts mit Gamescom zu tun, was wir dieses Jahr gemacht haben. Also das waren ja einfach nur Interviews, die wir auch in jedem anderen Kontext zu jedem anderen Zeitpunkt hätten führen können. Also es war ja, also für mich war das nicht, es ist Gamescom. Es war halt so, hey, guck mal, hier gibt's so einen Stream. Da habe ich nie reingeschaut tatsächlich, weil absolut zero Interesse da war. Und auch wenn ich da jetzt Interviewtermine gehabt hätte, hätte sich das für mich nicht angefühlt wie Gamescom, sondern einfach wie, ich führe ein interessantes Interview mit einer interessanten Person, aber
ne. Ja, aber es ist aber ja schon in diesem Kontext des Gamescom Congress und die Leute haben ja schon auch ihre Vorträge dort vorher eingereicht und dann entsprechend dort gehalten und sind entsprechend interviewt worden und es war schon auch immer der Aufhänger, hier ist Gamescom, habt ihr Bock auf ein Interview, das glaube ich nicht, dass das in einer anderen Situation so möglich gewesen wäre. Du hast aber natürlich recht, es ist jetzt nicht halt die klassische Gamescom im Sinne von ich, also was halt wegfällt, ist so dieser spontane Kontakt, das würde ich halt auf jeden Fall sagen, ist ein Problem, dass man halt nicht sagt, okay, du bist jetzt hier gerade hier und du bist interessant, sprich mal in dieses Mikrofon rein. Oder wir haben uns hier jetzt gerade irgendwie beim Congress kennengelernt und du hast ein total interessantes Thema, hast du Bock auf ein Interview? Das fällt halt weg, es ist alles sehr, sehr geplant und halt vororchestriert. Das ist schon ein Problem. Also ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt besser so, wie es ist, sondern ich hätte gerne schon auch die Veranstaltung wieder, würde mir dann aber wünschen, dass man das halt verbindet auch mit solchen hybriden Formaten. Ich würde aber sagen, falls euch unsere Gamescom-Einschätzung interessiert, könnt ihr auch nochmal in die entsprechende Folge schauen, weil wir machen ja insgesamt so einen Jahresrückblick und haben ja die Gamescom auch relativ stark schon diskutiert.
Ja, es war, da hast du natürlich vollkommen recht. Wir haben es schon hinreichend besprochen auch. Für mich war es auf jeden Fall auch eher eine Enttäuschung, gerade insbesondere der Gamescom-Congress, der für mich natürlich auch immer eine wichtige Veranstaltung im Jahr ist, auch so ein Angelpunkt des Jahres, ja, wo man dann irgendwie auch sehr viele Personen trifft, auch sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen, die man kennt, mit denen man zusammenarbeitet, zusammengearbeitet hat oder gerne mal zusammenarbeiten würde. Und das ist natürlich dann weggefallen, da der Congress jetzt auch wirklich nicht besonders, also mich nicht besonders involviert hat und so dieses hier sind irgendwie ein bisschen ein paar Videos auf YouTube, das oder und Workshops, in die man nicht so wirklich gut reinkommt. Das war jetzt nichts, was mich großartig hat involvieren können.
Das muss man halt echt sagen. Teilweise war die technische Umsetzung dafür, dass es ja auch hinreichlich bekannt war, dass man das jetzt stemmen muss. Und was ja auch vielleicht auch ein Budget dahinter ist, war das schon so ein bisschen mau.
Ich habe tatsächlich aber doch noch das ein oder andere Highlight aus diesem Jahr dabei, denn man muss ja sagen, in diesem Kontext der Extremsituation, der Ausnahmesituation, ist es doch so, dass es für mich insgesamt auch doch auch ein schönes Jahr war. Weil ich zum Beispiel in die Situation gekommen bin, das haben wir auch im Podcast beleuchtet, dass in diesem Jahr mein Sammelband, der Sammelband von mir und von Arno Görgen, veröffentlicht wurde. Auch so eine Sache, an der wir so viele Jahre gearbeitet haben. Ja, das ist dann auch für mich eine erstmalige Erfahrung gewesen, tatsächlich Herausgeber eines Buches zu sein. Und das Ganze dann auch noch zum Thema Krankheit. Ja? Krankheiten in Computerspielen, wo man wirklich sagen muss, es ist dann natürlich, hätten wir nicht mit rechnen können, dass es dann ausgerechnet zum Zeitpunkt einer Pandemie, dass dann unser Buch erscheint.
Zufall, Stefan, Zufall?
Ich wollte gerade sagen, man muss ja immer fragen, wer verdient an so einer Pandemie? Haben wir ja von den Quergedachten, haben wir ja gelernt. Man muss immer schauen, wer ist der Gewinner? Und ich glaube, es hat seinen Anfang in einem kleinen Dorf in Hessen angenommen. Ja, ja. Und dann auch noch ein Krankenpfleger, der eventuell über Kontakte Zugänge zu entsprechenden Viren hat. Ich weiß ja nicht, lieber Stefan, also die Vermutung ist natürlich also eine katastrophale, aber es ist schon ein bisschen witzig. Aber ich würde schon sagen, das hat dem Ganzen auch nochmal zugetragen. Und herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu dem Sammelband.
Arigato. Ich finde,
geht auch auf jeden Fall leider auch so ein bisschen verloren in diesem ganzen Pandemie-Gerausche. Aber das stimmt schon. Es gab schon auch solche schönen Momente wie, ach guck mal da, ein Sammelband und dann auch noch ausgerechnet passend wie eine Flaschenpost zu diesem Thema.
Ich hätte tatsächlich, also Ramin, ich hätte mit dir wäre ich liebend gerne auf die Gamescom auch gefahren.
Ist ja, wirklich? Ich weiß ja. Nicht. Ja, also ich sag mal so, das meinetwegen, aber ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass wir nicht zu Gamescom müssen, weil ich bin mittlerweile in einer Situation, wo ich mich selber als alten Mann bezeichne und ich die Gamescom noch aus Jugendzeiten kenne und was ich ja nicht abkann, ich bin ja nicht so der extrovertierte Mensch, was ich nicht abkann, sind Menschenmassen und dann werde ich auch sehr schnell krummelig, wenn mich Leute die ganze Zeit von links nach rechts schieben. Und ich war eigentlich sehr froh, dass ich das dieses Jahr nicht abhandeln musste und ich weiß nicht, ob unsere Beziehung darunter gelitten hätte, wenn ich halt da mit einer Riesenfresse und schlechter Laune gelangen wäre und du halt total happy und spring ins Feld und rein da und naja, also.
So wie Leute anbrüllen, wollt ihr noch mehr? Gamescom!
Ja, da muss man sich arrangieren, das kann man aber auch machen. Also wir sind ja da auch in einer gewissen anderen Funktion, in einem anderen Status, also nicht so, wir sind da, stehen da ja nicht in den, also die Entertainment-Hallen frequentiere ich ja sowieso nicht ganz so oft. Und wenn, dann eher mal, um irgendwie mich dann mit Leuten zu treffen, die die Sendung hören oder die ich persönlich auch irgendwie kenne. Wir stehen da ja nicht irgendwie in den Schlangen in den Hallen. Das ist alles sicherlich gut machbar, aber worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass es ja sozusagen dieses Jahr auch das Jahr war, in dem Ramin unserer Sendung gejoint ist. Weil da ich gerade so ein bisschen darüber spreche, was irgendwie auch alles toll gelaufen ist, um mal so ein bisschen einen Kontrast herzustellen zu der Tragik der voranschreitenden Pandemie, dass einfach auch doch es Dinge gab, die durchaus echt schön waren.
Ja, Ramin, du kommst da aber nicht dran vorbei. Das Initiationsritus des Podcasts ist die Gamescom. Nein, es ist natürlich nicht. Wir zwingen hier niemanden dazu. Aber Tascha war ja letztes Jahr quasi das Podcast-Küken und ist dann das erste Mal mit auf die Gamescom. Und dann musst du das dann nächstes Jahr noch über dich gehen lassen.
Nein, Quatsch. Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie ist es euch denn ergangen? Jetzt bin ich der Neuzugang, hat sich was verändert? Was habe ich denn sozusagen Spezifisches mitgebracht aus eurer Sicht?
Naja, wir haben ja zwischendurch auch den Vorteil genutzt, das ist euch wahrscheinlich auch zu Hause aufgefallen, dass wir durchaus auch mal durchrotieren oder auch Zweier- oder Dreierbesetzungen ausprobiert haben oder auch durchgeführt haben. Und also ich empfinde es auf jeden Fall als wertvolle Bereicherung, also sowieso auch deine Positionen und Perspektiven, aber auch als Möglichkeit der Entlastung, weil so ein Podcast-Projekt jede Woche zu stemmen, ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Es natürlich auch an die anderen dreien, also zweien, an Stefan und Tascha, also dass man das einfach gemeinsam zusammen stemmt, ist schon auch ein Vorteil. Also im Sinne von, da ist nochmal mehr Pixel-Diskurs, Man-Woman-Power vorhanden und so. Das ist schon ganz cool.
Man merkt auch tatsächlich, Ramin, dass du eine Person bist, die sehr viele aktuelle Spiele spielt. Ich glaube, da stichst du durchaus heraus. Denn also ich bin ja schon. Also
ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder ob es eigentlich
ein Problem ist für mich. Ja. Man muss ja sagen, so ein Games-Podcast lebt natürlich auch immer von einer gewissen, also von Diversität grundsätzlich sowieso, aber auch von Diversität, wenn es darum geht, welche Spiele besprochen werden. Und du bringst auf jeden Fall nochmal einen neuen Fokus rein, ja, auch einen Fokus auf irgendwie jetzt aktuelle Games auf dem PC, auch viel Strategiesachen, Sachen, die wir jetzt sonst noch nicht so stark besprochen haben bei uns in der Sendung. Und ich glaube, deshalb ist es eine wahnsinnig große Bereicherung. Mal ganz abgesehen davon, dass ich deine Perspektiven und deine intellektuellen Beiträge jederzeit sehr zu schätzen weiß.
Ja, plus, wenn ich das nochmal so öffentlich sagen darf, ich schätze an Ramin, beziehungsweise genieße das immer sehr, wenn Ramin auch Spiele vorstellt, weil das erinnert mich so ein bisschen immer an den Kollegen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ramin aus der Kinderkiste, der immer sehr gut darin ist, dir sehr, sehr schnell und aber auch sehr begeisternd ein Spiel zu erläutern, mit allen Funktionen und mit allen Inhalten und so weiter und mit Preis und Spielempfehlung quasi noch. Also im Sinne von, du schaffst es auf jeden Fall immer, ein Spiel so komprimiert darzustellen, dass ich am Ende das Gefühl habe, ich weiß jetzt alles Wichtige und habe dabei diese Vorstellung noch sehr genossen. Das ist was mir meistens nicht gelingt. Ich hole immer viel zu lange aus, lass wichtige Dinge weg. Aber das finde ich immer sehr angenehm, wenn du Spiele vorstellst.
Ja, danke für die vielen Lob. Also das kommt tatsächlich, ich kenne den Typen aus der Kinderkiste und ich bin ja selber quasi durch meine langjährige Brettspiel-Affinität. Ihr seht ja auch hinten sozusagen mein Regal. Das ist ja nur die Hälfte davon. Bin ich in der Situation, dass ich sehr viele Brettspiele auch erkläre. Und da lernt man sehr viel. Ich glaube, das hat auch sehr viel, das hat auch sehr viel mit Pädagogik zu tun. Also ich glaube, das ist da eng mit verwoben. Und gleichzeitig versuche ich mich da immer zu verbessern. Von daher, wenn ihr, liebe Zuhörer, da auch Verbesserungspotenzial habt, gerne melden. Aber was mir auch aufgefallen ist tatsächlich, dass wir offensichtlich bei der Zuhörerschaft echt viele Strategiefans haben. Weil immer, wenn ich mit Strategiespielen um die Ecke kam, und sei es so Sachen wie Battle Brothers, also eher so kleine Nebendinger, dann kamen immer gleich so die ein, zwei Leute, die hooray gesagt haben. Da hat jemand Strategie erwähnt. Also das fand ich auch tatsächlich, da hatte ich auch das Gefühl, das ist vielleicht etwas, ja, ein Genre, was vielleicht im Pixel-Diskurs bisher noch nicht so prävalent war.
Genau, es war unterrepräsentiert. Es war unterrepräsentiert, das muss man schon sagen.
Ja, plus, dass wir nochmal einen PC-Spieler haben, dann haben wir hier eine Gleichverteilung zwischen Sony Ponys und der PC Master Race.
Was ich ja immer noch
auf jeden Fall irgendwann verlange, ist mit Tascha, dass wir mal eine Sondersitzung zu League of Legends machen. So eine Pixel-Diskurs-Folge zu League of Legends, wo wir Stefan mal vielleicht erklären, was es mit dem Spiel eigentlich so auf sich hat.
Oh, es wäre ganz witzig, wenn wir Stefan und Tobi in das Spiel einführen würden.
Oh ja,
und dann einfach so ein mal Let's so Play. Aufnehmen, ja. So ein Let's Play. Oh, das wäre witzig. Das
ja, ganz ehrlich, wir machen ja in der nächsten Folge machen wir ja diese machen wir so diese Predictions, die Vorhersagen für das nächste Jahr und diejenige Person, die dann gewinnt, kann ja sozusagen sich für ein Spiel entscheiden, das alle anderen spielen müssen dann. Also muss natürlich alles so fair sein.
Muss das durchspielen, League of Legends.
Mindestens Platinum
durchspielen. Ja.
Aber dann
warte, ich gehe mal kurz auf How Long to Beat.
Aber dann würde ich sagen, tatsächlich, dann kannst du gerne League of Legends auf die Liste setzen. Würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal machen. Ich habe das ja noch nie gespielt. Und dann mit euch sozusagen im Team mal so ein paar Runden League of Legends und dann mit der anschließenden Podcast-Aufnahme, was das jetzt eigentlich so für eine Erfahrung war, mache ich gerne mit.
Ich bin gerade im Anbetracht, dass wir in der letzten Sitzung festgestellt haben, dass League of Legends auch von den Game Awards als bestes E-Sport-Game und als bestes E-Sport-Event gekürt wurde. Und das Spiel ja hochkontrovers ist. Da können wir ja ganz viele Themen anschneiden, von Diversität zu feministischen Darstellungen zu toxischer Community. Da haben wir so viel Potenzial, dass das Spiel einfach, glaube ich, auch wirklich mal so ein eigenes Feature eigentlich sich mal verdient hat.
Ich habe eine Bedingung, falls das passieren sollte, dass jemand gewinnt und dann wir dann das machen müssen, dann möchte ich bitte nicht einfach nur League of Legends spielen, sondern ich möchte bitte zwei Kontrahenten, nämlich Stefan und mich, dann quasi ins Feld führen und das folgendermaßen machen. Tascha coacht mich als Coach Baldov und Ramin coacht Stefan in League of Legends und dann machen wir ein Beef zwischen mir und Stefan als Online-Streaming-Event. Ansonsten packe ich dieses Spiel mit seiner komischen Jugendsprache nicht an. Ja.
Wir brauchen dann
noch ich möchte bitte vorher in so einer Rockies 80s-Montage möchte ich bitte gecoacht werden.
Wir brauchen auf jeden Fall noch 6 Zuhörer, die dann mit uns spielen und dann können wir ja schauen, wie wir das machen, weil wir brauchen 10 Leute.
Und was? Wir müssen... 10? Ja, 5 gegen 5. Aber wir können natürlich auch gegen fremde Leute spielen. Also bräuchten wir theoretisch dann nur noch eine Person. Aber ich fände es eigentlich auch ganz witzig, wenn wir das mal machen, wenn wir nebenbei Audio aufnehmen, weil ich würde dann unheimlich gerne irgendwelche Snippets reinschneiden, wenn die beiden anfangen, zwangsläufig zu eskalieren. Das wäre witzig.
Tobi, geh bei die Fastlane. Die was? Wo ist hier eine Linie? Wo muss ich mich anstellen?
Ja, das können wir gerne machen. Hab ich Lust drauf. Mache ich gerne mit. Gibt es das denn für Mac? Kann ich das auf dem Mac? Kann ich das spielen? Das
kannst du sogar auf dem Handy spielen. League of Legends kannst du auf einer Kartoffel spielen.
Ah ja, dann würde ich das auf einer Kartoffel würde ich das machen.
Ihr solltet eine Maus und eine Tastatur haben. Das wäre kein Fehler.
Ja, habe ich. Maus und Tastatur habe ich. Aber erstmal müsst ihr in der nächsten Sendung die Predictions gewinnen.
Meine Prediction, Stefan wird nächstes Jahr Grandmaster in
Genau, und dann hast du nämlich ein Monster erschaffen.
Ja, ja.
Dann siehst du mich das nächste Mal auf so einem League of Legends Turnier.
E-Sport Event, genau.
Stefan, keine Angst, ich werde dich Tobi davor bewahren. Tobi hat das Auge, die Predictions. Ich glaube, ich gewinne da.
Ja, ich bin sehr gespannt auch auf eure Vorhersagen in der nächsten Folge. Erstmal aber, um den Blick zurück wieder zu richten, ist es so, dass etwas, was mir auch sehr gut gefallen hat, das ich auch sehr gerne gemacht habe und auch sehr gerne fortsetzen mag, sind die Lesekreise. Denn im Jahr 2020 haben wir ja angefangen damit, Lesekreise zu machen, einfach aus dem Gedanken heraus, dass unsere Folge natürlich, unsere Sendung Pixeldiskurs soll immer auch lustig sein, soll unterhalten, soll am aktuellen Spielediskurs natürlich auch ausgerichtet sein, aber natürlich auch akademisch. Und ich glaube, da haben wir einen entscheidenden Teil dazu beigetragen, den Stein ins Rollen gebracht, indem wir diese Lesekreise gestartet haben. 2 bislang haben wir veröffentlicht, ne? Hösingers Homo Ludens und Roger Calois Man, Play and Games. Und es stehen uns jetzt noch einige, also wir haben noch die ein oder andere Idee, was da alles noch kommt. Es ist immer nicht so einfach, das zeitgemäß dann irgendwie unterzubringen, weil das natürlich bedeutet, dass wir auch den Text jeweils lesen müssen und uns vorbereiten müssen. Aber ich glaube, wir schaffen da auch was langfristig kostbar ist. Weil man das ja dann irgendwann irgendwann vielleicht auch nochmal irgendwie in einzelne Schnipsel packen kann, sodass man die Folgen dann zusammenbindet und sagen kann, ihr habt jetzt so ein Bündel von Lesekreisen. Ja? Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Sache und das macht auch großen Spaß.
Ja, weiß ich nicht, ob das Spaß macht, weil ich leider bisher bei keinem einzigen dabei war. Weil ich ganze Zeit ja, ich war da immer sehr stark dafür, so Lesekreise, da habe ich schon in verschiedensten Arten versucht zu etablieren und bin immer eigentlich sehr, sehr angetan von der Idee eines Lesekreises, aber jenseits davon, dass ich nicht mitmachen konnte, glaube ich aber, dass der Lesekreis den Vorteil hat, A, dass wir die Leute so ein bisschen mitnehmen, auch was so Fachbegriffe oder Theorien angeht, sodass man in anderen Folgen dann auf diese Folge verweisen kann oder auch die Leute das dann gehört haben und uns dann besser folgen können, als auch, dass wir uns ja selbst darüber auch nochmal so ein bisschen mitbilden. Also ich denke, ich könnte auch nochmal einiges im Lesekreis lernen, weil ich ja jetzt nicht originär aus den Game Studies zum Beispiel komme und dann da auch bei Calvar und den verschiedenen Spielsorten ist das so. Ja, genau. Siehst du, da fängt schon an, dass ich den Autor und die Spielsorten zuordnen versuche, dass ich da auch ins Struggeln immer komme, wenn du mich das fragst.
Ich finde auch, dass das Format sehr viel Potenzial hat und dass das auch bei den Lesern ja auch wirklich gut ankam. Einerseits aus den Gründen, die Tobi gerade genannt hat. Ich lerne auch unglaublich viel. Ich bin ja eher dann Medienpädagoge und ich habe zwar Hiesinger in meinen Seminaren dann auch dazu genommen, aber das bezieht sich dann meistens so auf die gängigen Definitionen und so wirklich mal ein komplettes Kapitel zu ihm. Da hat man dann tatsächlich, muss man ja leider gestehen, dann wenig Zeit für, wenn man sich da nur sozusagen am Rande mit beschäftigt. Und gleichzeitig habe ich total viel gelernt, einfach weil ich ja dann durch dich, Stefan, und auch durch dich, Tascha, so diese medienwissenschaftliche Sicht auf das Ganze dann auch bekomme. Und ich glaube, das geht auch, ich glaube und hoffe es, dass es auch den Zuhörern so geht, weil wir ja auch in der Zuhörerschaft jetzt nicht nur Medienwissenschaftler haben, sondern mehr und mehr auch Personen aus anderen Kreisen, die ja dann auch solche grundlegenden Auseinandersetzungen mit medienwissenschaftlich relevanten Texten dann auch als wichtig erachten. Und wie du schon sagst, wir haben für das nächste Jahr, glaube ich, da auch noch einiges in der Pipeline, was wir dann rausfeuern können. Einerseits aus medienwissenschaftlichen Grundlagentexten, aber ich habe auch, und da werde ich mich mit Tobi auch nochmal besprechen, wir haben auch nochmal aus der pädagogischen Sicht auch nochmal ein paar medienpädagogische Grundlagentexte, wo wir dann vielleicht ein bisschen euch was beibringen können oder unsere pädagogische Ansicht da nochmal ein bisschen stärker machen können, was ja auch dann vielleicht für die Medienwissenschaft-Cracks, die vielleicht diese Texte alle schon inhaliert haben, dann auch interessant ist, wie sieht eigentlich so ein Medienpädagoge, wie geht der eigentlich ein Thema wie das Spielen an?
Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Wir hatten da schon einiges in Planung und mussten dann aber auch immer wieder verschieben, weil man muss natürlich auch berücksichtigen, wir haben eine Folge in der Woche und wollen dann auch das nicht thematisch zu stark überfrachten oder mit Inhalt zu stark vollstopfen. Soll ja auch keine 5-Stunden-Folge werden. Deshalb schieben wir auch immer mal wieder Sachen nach hinten und haben dann deshalb noch einige Dinge geplant oder sogar im Archiv, die euch dann nächstes Jahr erwarten.
Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich positiv auch an diesem Jahr fand, war die sich entwickelnde Gaming-Community-Gemeinschaft im Bereich, ich nenne es mal Aktion gegen Rechts oder so, also im Sinne von, also die Anteile an der Gaming-Community, die im Endeffekt sich dafür einsetzen, dass wir eine diverse Community und so weiter und so fort bleiben, wenn man denn von solch einer Community sprechen möchte und sich gegen Rechtsradikale im Netz dann quasi entsprechend aussprechen, wo ich ja einfach irgendwann mal nur so ein bisschen ins Podcast-Mikrofon, ich glaube noch im Herbst 2019 geblubbert habe, so von wegen, man bräuchte mal eine Initiative, kein Pixel den Faschisten. Irgendwie ein halbes Jahr später rufen mich Leute an und sagen, hallo, hier sind wir, so ungefähr. Das fand ich dann durchaus sehr positiv, wo wir uns ja dann auch quasi eingebracht haben, beziehungsweise den Aufruf unterstützt haben. Natürlich sind da andere Leute viel, viel mehr involviert und machen die ganze Arbeit. Daher vielen Dank auch nochmal an die entsprechenden Leute, wenn ihr das hört. Der Dank gebührt natürlich euch, aber das ist eine positive Entwicklung im Jahr 2020, die ja auch was mit unserem Podcast im weitesten Sinne zu tun hatte.
Ja, ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch. Ich begrüße auch sehr die Entwicklung von Keinen Pixel, den Faschisten. Und um jetzt noch ein bisschen Weihnachtsstimmung hier reinzubringen in unsere Sendung, würde ich ein kleines Intermezzo machen. Ich würde gerne einmal, ich lerne ja gerade Japanisch. Es ist nämlich auch ein Jahr, in dem ich jetzt angefangen habe, tatsächlich Japanisch zu lernen und meinen Weg gen Japan plane. und habe deshalb mir überlegt, ich würde gerne, normalerweise singe ich ja immer in der Weihnachtsfolge, ich habe immer meine Gitarre dabei und singe immer Weihnachtslieder und diesmal gibt's jetzt Stille Nacht, Heilige Nacht auf Japanisch. Das war Stille Nacht, Heilige Nacht auf Japanisch diesmal, damit ich mich weiter in die Sprache immersiv involvieren kann. Habe ich übrigens tatsächlich auch, wäre ich jetzt auf den Gedanken so gar nicht gekommen, wäre es nicht so, dass in der Japanisch-Kursgruppe, in der ich mich befinde, das Stück einmal gepostet worden wäre. Und dann habe ich gedacht, das ist doch toll, das bringe ich mit, das bringe ich in den Podcast mit, um ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten.
Kurze Frage, ist es aber nicht so ein bisschen eigentlich kontraintuitiv, Stille Nacht, Heilige Nacht in Japan, feiert man dort Weihnachten?
Ja, auch, doch. Also es ist natürlich jetzt kein grundsätzlich christlich geprägtes Land, aber dergleiche Traditionen haben sich natürlich auch international verbreitet, auch in Ländern, die jetzt nicht maßgeblich christlich geprägt sind.
Ist das nicht sogar so, dass so die deutschen Weihnachtsmärkte da so durchaus durchscheinen? Also das ist ja sowieso so eine gewisse Affinität. Ich weiß jetzt, ich bin da leider zu unerfahren, ob das jetzt mit Japan oder China zusammenhängt, aber die ja eigentlich schon der deutschen Kultur sehr zugeneigt sind. Und ich meine mich mal zu erinnern, dass so gerade, also genauso wie diese Biergartenkultur, natürlich so auf Deutsch getrimmt, aber gerade auch, dass diese Weihnachtsbarkultur da durchaus durchgeführt wird, oder irre ich mich da?
Ja, wobei du halt auch überlegen musst, Japan war ja auch Achsenmacht zusammen mit Deutschland. Ja. Also da gibt es auch eine gewisse Affinität und eine problematische, aber ich glaube, daher kommt auch gegebenenfalls.
Weihnachtsmärkte sind einfach schön und daher kommt das, weil die einfach wissen, was schön ist. So, hör mal auf, hier jeden Scheiß zu problematisieren. Ich glaube, es geht los.
Nee, Weihnachtsmärkte an sich sind schon das Problem. Bitte, also auch jenseits von Pandemie, auch wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, ist Weihnachtsmarkt eine Veranstaltung, wo ich irgendwelche schlecht gezimmerten Holzbuden beziehungsweise mit so Pappmaché, was da dran ist, irgendwo hinstelle, wo Leute überteuerten, wahrscheinlich noch giftigen Alkohol in sich einführen, um dann irgendwo vor eine Kirche zu kotzen und dann das genau auch noch zusätzlich vor Kirchen, wo eigentlich überhaupt gar kein kommerzieller Verkauf stattfinden sollte, wo Jesus wahrscheinlich hingegangen wäre und wie bei den Pharisäern da in dem Tempel da die Spielbretter umgeworfen hätte. Also Weihnachtsmärkte ist so das, der Inbegriff dessen, was ich an Weihnachten hasse. Weihnachtsmärkte.
Oh, aber die erste Grinch.
Nein, ich habe hier auch so einen frohe Weihnachtenbeutel. Ich kann mich auch so ein bisschen auf dieses, wir sind alle nett zueinander.
Der quotenfrohe Weihnachtenbeutel.
Ja, genau. Ich kann auch irgendwie so, ja, wir machen das jetzt. Ich kann mich da auch ein Stück weit drauf einlassen. Aber Weihnachtsmärkte sind neben Fasching und WM einer dieser Events in Deutschland, wo es hauptsächlich darum geht, sich unter fadenscheinigen Gründen zu besaufen und anderen Leuten auf die Nerven zu gehen, wo Übergriffe und Gewalt passieren. Ich hasse Weihnachtsmärkte. Ist vielleicht ein bisschen pauschalisiert, aber prinzipiell ist da schon auch was Wahres dran.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch nicht alle Weihnachtsmärkte mag. Also ich bin großer Fan dieser kleinen, schönen, traditionellen Weihnachtsmärkte, wo man auch nochmal solche Dinge bekommt, wie sowas wie einen echten, geblasenen Christbaumschmuck und solche Dinge. Also das in Marburg war ich, glaube ich, zweimal auf dem Weihnachtsmarkt, weil das halt echt, das sind da drei Glühweinbuden und das war's. Also da ist ja, das ist für mich auch kein Weihnachtsmarkt. Ja?
Das ist, vielleicht können wir unterscheiden zwischen Weihnachtsmarkt und Weihnachtsballermann, wo im Endeffekt das gleiche wie, wie in Mallorca im heimischen irgendwie Weihnachtsmarkt stattfindet. Ich bin einfach kein Freund von solchen Veranstaltungen.
Ich sehe, mein Stille Nacht, Heilige Nacht hat richtig Stimmung in die Bude gebracht.
Richtig weihnachtliche. Aber gehört das nicht auch zu Weihnachten dazu, dass man sich irgendwann anschreit?
Wobei ich tatsächlich, also bei mir ist es üblich, also bei meiner Familie ist es üblicherweise so, dass Weihnachten echt eine wahnsinnig grusame Veranstaltung ist und wir dann auch echt, das ist echt was ich vermissen werde. Das werde ich so vermissen, muss ich schon sagen. Irgendwie mit den Großeltern und mit dem erweiterten Familienzirkel dann irgendwie abends zusammenzusitzen und ein bisschen was zu essen und dann Geschenke zu verteilen und dann zu singen. Und da ist es dann auch immer so, das hat sich mittlerweile einfach so eingebürgert, dass ich dann natürlich auch immer eine Gitarre dabei habe und wir dann einfach irgendwie so ein bisschen musizieren. Und ich spiele dann üblicherweise eher so im Hintergrund und man unterhält sich nett und das ist alles irgendwie toll. Also ich liebe das Weihnachtsfest sehr, muss ich schon sagen. Ich bin Weihnachtsmensch. Viel mehr Weihnachtsmensch, als ich Neujahrsmensch bin.
So, falls ihr Fanpost schicken wollt, malt doch mich als Grinch und Stefan als Weihnachtsmann.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir haben in der letzten Folge ja festgestellt, Ramin, dass wir sehr unterschiedlich an Spiele herangehen, auch sehr unterschiedlich quantitativ uns mit Spielen befassen. Und ich dachte, ich bringe dieses Thema einfach nochmal mit, weil wir ja auf das Jahr so ein bisschen zurückblicken und auch so ein bisschen auf unser persönliches Spielejahr. Deshalb wollte ich einfach mal fragen, wisst ihr eigentlich, weil ich hab das so gemacht, bin einfach mal durchgegangen anhand von Trophies und anhand von meiner Switch E-Shop-Liste, also von Titeln, die ich runtergeladen habe, von denen ich weiß, dass ich sie in diesem Jahr gespielt habe, habe ich mir einfach mal alle Titel notiert, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Wisst ihr, wie viele Spiele ihr im vergangenen Jahr eigentlich gespielt habt?
Nein.
6 oder so.
Also nein, aus den Gründen, weil es deutlich mehr, also ich glaube, es ist mindestens zweistellig. Also ich gucke mir jetzt nur mal gerade hier live meine Steam-Library an, was ich sozusagen von Januar bis Dezember 2020 gespielt habe. Das sind auch tatsächlich manche Dinge, die man nur mal anprobiert hat und so weiter. Aber dazu kommen ja noch dann die Spiele aus dem Epic Games Store, Borderlands 3 habe ich viel gespielt, VR ganz viel. Bei mir ist es tatsächlich ziemlich viel. Ich könnte es dir nicht sagen. Ich habe so meine Highlights aus dem Jahr rausgesucht, aber es war schon sehr viel.
Bei mir sind es tatsächlich 24.
Boah, das hast du extra
24 gemacht. 24 Titel. Ja, genau. Ich habe gedacht, dann zu Weihnachten.
Die hast du alle durchgespielt?
Ja, die habe ich alle durchgespielt. Im Durchschnitt im Monat 2 Spiele. Die habe ich alle durchgespielt. Also ich habe kein Spiel auf meiner Liste, abgesehen jetzt mal von sowas wie Civilization 6, was man jetzt nicht per se so durchspielen kann, aber und Genshin Impact, das habe ich tatsächlich ja auch nur für die Rezension gespielt und aber auch, ist ja auch im engeren Sinne jetzt nicht durchzuspielen. Abgesehen davon habe ich alles durchgespielt. Außer, wobei, 2 Titel habe ich abgebrochen. Beyond a Steel Sky und Oceanhorn 2, die waren Teil von meinem Apple Arcade Experiment, was ich im vergangenen Jahr ja gemacht habe. Aber ansonsten, ja, habe alles durchgespielt. Und man muss wirklich sagen, wenn ich so meine Liste durchschaue, dann ist das echt auch eine Liste von Highlights, muss ich schon sagen. Also ich habe wirklich, wenn ich hier so durchschaue, es sind fast alle Titel, Dreams, Doom Eternal, Final Fantasy VII, Cuphead, Octopath Traveler, Ghost of Tsushima, God of War, Okami, Phoenix Wright, Animal Crossing, The Last of Us, Fire Emblem. Das sind alles Titel, die wirklich enorm hochkarätig sind und die ich in bester Erinnerung habe.
Was mir dabei gerade auffällt bei den Titeln, die du nennst, ist, dass ich einiges noch nachzuholen habe, aber auch, dass so diese Trauer um, es gibt keine PlayStation 5 zu Weihnachten, die ja viele irgendwie haben, vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil es da auch doch durchaus einige gute Titel gibt, die man noch spielen kann auf der aktuellen Konsolengeneration.
Auf jeden Fall. Bei mir ist es nämlich im Moment nicht warten auf Weihnachten, sondern warten auf die PS5 oder auf die Möglichkeit, eine PS5 zu erwerben. Es ist ja so, dass es scheinbar eine vierte Welle, ich finde diesen Begriff schon irgendwie, der hat schon so Corona-Assoziationen, aber es soll also eine vierte Verkaufswelle soll es ja noch geben in diesem Jahr. Da werde ich dann auch wieder mein Glück versuchen. Aber tatsächlich ist es vor allem für mich auch das Jahr der Nintendo Switch gewesen. Ne? Weil ich hatte mir die ja im letzten Jahr gekauft. Und Tascha und ich, wir haben ja auch schon viel über Breath of the Wild dann gesprochen im 2019. Und in diesem Jahr hat sich das so fortgesetzt, dass ich echt auf der PS4 eigentlich nur Titel gespielt habe, die ich rezensiert habe. Final Fantasy, 7 Remake, The Last of Us Part 2, God of War, ja, also solche Dinge, Ghost of Tsushima. Und ansonsten war ich fast ausschließlich auf der Switch unterwegs und bin das auch nach wie vor. Ich kompensiere die Ermangelung einer PS5 damit, dass ich einfach überwiegend nur auf der Switch spiele.
Ja, und das ist ja durchaus eine valide Möglichkeit. Also ich glaube auch, man hat echt gemerkt, also die Switch hat ordentlich hochgefahren 2019, aber auch 2020 hat da viele tolle Titel herangeführt. Und für mich war das, ich bin ja eher ein PC-Gamer, aber ich habe auch in 2020 gemerkt, dass wir viele Titel wie Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, ich hatte so viele Momente, in denen ich wirklich auch sozusagen auf dem Sofa gesessen habe und gespielt. Und ich finde, das ist auch nochmal eine andere Art von Spielen. Und, das muss man auch sagen, das auch damit eng verbunden, ich habe viele dieser Spiele zusammen mit meiner Freundin gespielt, weil wir viele Spiele haben, die einfach im Narrativen so stark sind, dass man da wirklich da saß und quasi gemeinsam eine Geschichte erlebt. Also Last of Us 2 als Paradebeispiel, aber wir haben auch noch da sicherlich auch andere Titel. Für mich war Paper Mario The Origami Kingdom so ein Event, der einfach auch so lustig war und so eine lustige, charmante Geschichte erzählt hat, dass es da auch Spaß gemacht hat, mit der Freundin diese Welt gemeinsam zu entdecken. Also ich finde, da hat dieses Jahr auch echt viel hergegeben an narrativ starken Welten, die man auch erleben möchte.
Da sprichst du auf jeden Fall auch einen interessanten Punkt an, gemeinsam spielen zu Hause mit Menschen, 2020 ist ja auch auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung. Das habe ich zwischendurch tatsächlich auch ab und zu mal gemacht, als es dann möglich war, zu sagen, okay, ich treffe mich mal mit zwei Leuten nach irgendwie 3 Monaten Isolation, hatte ich ja zwischendurch, also dass ich 3 Monate lang gar niemanden gesehen habe, habe ich das dann irgendwann mal gemacht, weil mir dann auch die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und dann haben wir zum Beispiel auch tatsächlich so Sachen wie Overcooked und Tricky Towers auch nochmal ausgepackt. Und das war auch sehr, sehr schön, das dann auch nochmal wertschätzen zu können, im Sinne von, okay, das ist jetzt auch was ganz Besonderes, hier diesen Couch-Co-op so ein bisschen zu spielen.
Was war denn eigentlich, Ramin, deine erste Rezension? War das Super Mario and the Origami, oh, Paper Mario and the Origami King?
Nee, das erste war tatsächlich Through the Darkest of Times.
Ah, stimmt. Through the Darkest of Times ist auch in diesem Jahr erschienen.
Nee. Dann bin ich doch schon 2019. Ich habe es nämlich gedacht. Ich glaube, ich bin im Oktober 2019.
Nee, warte mal.
Bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, Through the Darkest of Times wurde ja. Nee, aber ich habe auch, das ist jetzt bei vielen Honorable Mentions von den Spielen 2020 auch erwähnt worden. Also ich
dachte jetzt auch, dass Through the Darkest of Times letztes Jahr war, aber.
Also ich schaue gerade mal hier. Released? Nee, es ist am 30. Januar 2020
erschienen. Ja, daran liegt. Okay. Ja. Das ist halt direkt zum Auftakt des Jahres.
Genau. Nee, das war meine erste Rezension, auch ein toller Titel. Leider, also insofern auch ein toller Einstieg für mich, weil es ein sehr wichtiges Spiel ist in diesem Jahr. Haben wir auch schon im Rahmen des Kein Pixel der Faschisten und so weiter angesprochen, dass das, glaube ich, ein sehr wichtiges Titel war, auch weil es natürlich sehr viel Veränderung in der Gaming-Szene bewirkt hat, unter anderem eben der Gebrauch oder die Nutzung von vormals verfassungsfeindlichen Symbolen in Spielen. Da hat ja sich einiges getan.
Wobei, eine kleine Korrektur an dieser Stelle, die Symbole sind nach wie vor verfassungsfeindlich,
ja, sie richtig. Dürfen
nur verwendet werden in edukativen Kontexten.
Das stimmt, ja.
Und Through the Darkest of Times war es nicht das erste Spiel, sondern Attentat 1942.
Das stimmt, ja. Through the Darkest of Times war, glaube ich, die erste, also hat diese Debatte angestoßen mit der Gamescom-Demo, die es gab, weil da diese Debatte entfacht ist und daraufhin dann auch die Regelung geändert wurde. Das erste Spiel war aber Attentat. Und dann gab es, glaube ich, noch My Child Lebensborn oder sowas. Gab es noch einen anderen Titel, der auch noch dazwischen kam?
Ja, und dazu, weil wir darüber noch nicht so viel gesprochen haben, My Child Lebensborn. Lebensspawn, irgendwie das deutsche Wort. Da geht es darum, um ein Kind, was quasi vorher, soweit ich mich erinnere, in der Hitlerjugend war und dann quasi von einer anderen Familie aufgenommen wird. Also diese Auseinandersetzung mit, was passiert eigentlich mit der Generation, die jetzt in dieses System rein erzogen worden ist. Das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Titel. Habe ich allerdings leider auch noch nicht gespielt. Ist aber ein Titel, der sehr befreundet ist mit den Leuten von Attentat 1942. Aber zu diesen Titeln haben wir ausgiebig gesprochen und entsprechende Interviews. Dazu war ja auch diese Debatte um die zwischenzeitliche Rausnehmung von dem Nachfolger von Attentat.
Sollen wir eigentlich noch ein paar Geschenke verteilen?
Was, Geschenke?
Ja, noch ein paar Geschenke verteilen.
Ach so, meinst du, dass du willst einen Code vorlesen? Ich dachte
ja. Gerade, hä? Ich habe es für euch.
Nö. Ich habe euch nur extra vorbereitet. Moment mal.
Du hattest auch letztes Jahr schon nichts für mich, Stefan. Das habe ich mir gemerkt. Dieses Jahr gibt's nichts.
Schaut mal unter eurem Schreibtisch. Da werdet ihr eine Box. Nein.
Oh, danke, Ramin. Wollmäuse. Das wäre doch nicht nötig gewesen.
Ah, ein bisschen Staub. Schön.
Das ist tatsächlich die große Enttäuschung der Pixel-Diskurs Weihnachtsfeier 2020, wo es gibt keinen Glühwein, es gibt keine Kekse und es gibt keine Geschenke. Tascha kann keine Geschenke verteilen. Das macht sie doch so gerne.
Ja, und ich kann keine Plätzchen verteilen. Vor allem, weil meine Plätzchen, die ich gebacken habe, auch schon fast leer sind, weil irgendwie so viele Menschen dieses Jahr so viel Liebe für meine Plätzchen hatten, dass ich, glaube ich, noch mal backen muss vor Weihnachten.
Ja, Plätzchen sind ja auch Liebe.
Dann würde ich sagen, verteilen wir ein bisschen Geschenke. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich in der letzten Woche vergessen habe, einen Pixel-Diskurs-Key vorzulesen. Deshalb gibt es jetzt einfach direkt zwei. Liebe Leute da draußen, haltet Stift und Zettel bereit. Es sind zwei extrem gute Spiele, die wir dabei haben, die natürlich, wie ihr wisst, liebe Leute, aus unserer Community auch stammen. Das sind ja Spiele, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt, um anderen eine Freude zu machen, die ebenfalls diese Sendung hören. Und deshalb, daraus habe ich jetzt zwei Titel ausgewählt, die mir für das Weihnachtsfest angemessen erschienen. Der erste Titel, den ich dabei habe, ist Oxenfree. Das ist ein Titel, den, glaube ich, du, Tobi, auch gespielt hast. Ist auch ein sehr renommiertes Adventure. Auf Steam wird das Ganze wie folgt beschrieben. Zitat: Oxenfree is a supernatural thriller about a group of friends who unwittingly open a ghostly rift. You are Alex, and you've just brought your new stepbrother Jonas to an overnight island party gone horribly wrong. Zitat Ende. Und hier ist der Code von Oxenfree, der Steam Key. K-I-H-B-3-R-7-2-9-F-2-5-2-9-C. Das ist der Steam-Key für Oxenfree. Und weil es Weihnachten ist, gibt es direkt noch einen drauf. Und zwar Broken Age. Eines meiner Lieblings-Adventures. Ganz fantastischer Titel. Auch auf Steam verfügbar. Wird wie folgt beschrieben. Zitat: A family-friendly, hand-animated, puzzle-filled adventure game with an all-star cast, including Elijah Wood, Jack Black, and Masa Moyo. Funded by a record-breaking crowdfunding campaign and designed by industry legend Tim Schafer, Broken Age is a timeless coming-of-age story. Zitat Ende. Und hier ist der Key, liebe Leute da draußen, für Broken Age. E-8-A-R-K-4-9-N-3-N-Y-5-T-C-5. Das ist der Key für Broken Age. Viel, viel Spaß mit diesen beiden Titeln über die Weihnachtszeit. Natürlich ist es so, dass wir unbedingt auch den Gästen danken wollen, die wir in diesem Jahr im Pixel-Diskurs-Podcast begrüßen durften. Daher hier einmal in chronologischer Reihenfolge eine Danksagung an alle Gäste, die wir im Jahr 2020 bei uns in der Sendung hatten. Vielen Dank an Nils Böhnke, Federico Alvarez Igarzabal, Linda Breitlauch, Martin Hennig, Jessica Kartmann, An Tu Nguyen, Jenny Vergin, Justus Jeromin, Mick Prinz, Benjamin Strobel, Björn Hennig, Stefan May, Alexander Preisinger, Thomas Kunze, Marina Wallner, André Tron, Manuel Mennig, Timo Wölken, Jürgen Slegers, Dirk Pörschke, Renate Hillen, Caroline Wendt, Rudolf Inderst, Arno Görgen, Manfred Lampelmeier, Fabian Anderer und Alexander Hens. Vielen, vielen herzlichen Dank, denn ihr, liebe Gäste, habt dazu geführt, dass wir einen solch thematisch diverses und intellektuell bereicherndes Jahr Pixeldiskurs-Sendungen machen konnten. Und das allergrößte Dankeschön gilt natürlich euch, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören, fürs wöchentliche Zuhören, fürs gelegentliche Zuhören oder auch fürs erstmalige Zuhören dieser Sendung. Dafür sind wir unbedingt von Herzen dankbar. Vielen, vielen Dank für dieses fantastische Jahr 2020 in Anbetracht einer großen internationalen Krise. Bin ich doch sehr froh, dass wir diesen Podcast am Leben erhalten konnten und dass wir viel Spaß gemeinsam hatten, unterschiedlichste und inspirierende Themen zu diskutieren. Vielen, vielen Dank auch an euch drei für diese nette Weihnachtsfolge. Wir sehen uns ja aber auch, wir sehen uns ja vom Jahresende dann nochmal, um unsere Vorhersagen zu machen. Wir hören uns also nächste Woche nochmal. Und ihr, liebe Leute da draußen, seid hoffentlich auch dabei. Vielleicht können wir es ja so machen, da wir ja Predictions machen wollen, ja, also Vorhersagen für das nächste Jahr. Vielleicht machen wir es so, dass wenn ihr, liebe Leute da draußen, Vorhersagen habt für das kommende Jahr, was wohl passieren mag. Und das bedeutet also jetzt nicht solche Dinge wie, ja, es wird also neues FIFA geben. Ja, das ist irgendwie alles ziemlich klar. Aber wirklich, ich sag mal, wenn ihr wirklich mal Lust habt, in die Glaskugel zu schauen, dann schickt uns gerne eure Predictions einfach auf Twitter an @pixeldiskurs schreiben. Auf Instagram ist ja auch möglich. Ne? Da sind wir auch einfach @pixeldiskurs, kann man da, glaube ich, machen. Ne? Oder uns Nachrichten auf Insta schreiben über unsere Insta-Seite. Facebook ebenfalls @pixeldiskurs oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und dann implementieren wir eure Voraussagen für das Jahr 2021 in unserer kommenden Sendung.
Dürfen dann unsere Hörerinnen und Hörer auch bei dem Wettbewerb mitmachen? Das heißt, wenn sie jetzt viel mehr richtige Prognosen abgeben als wir, darf sich unser Publikum dann ein Spiel aussuchen, das wir alle spielen müssen?
Oh, ich glaube, das wird ein bisschen viel. Kommt drauf an, wie viele Predictions wir bekommen. Ne? Ich würde tatsächlich sagen, das wäre dann einfach hauptsächlich zur Bereicherung unserer Sendung und sozusagen für Spannung, Spiel und Spaß, aber weniger zum tatsächlichen Teilnahme an unserem Prediction-Wettbewerb.
Ja, sehr unterhaltsam würde ich dabei auch finden, wenn ihr nicht nur überlegt, okay, was passiert vielleicht so nächstes Jahr in der Gaming-Welt, sowas wie Apple bringt die Apple-Glasses raus und revolutioniert den AR-Markt zum Beispiel, also sowas in der Art, sondern was ich auch witzig finden würde, wäre, wenn ihr euch überlegt, was könnte mit dem Pixel-Diskurs 2021 so passieren, das kann auch gerne ein bisschen Klamauk und Co. sein, das würde ich ganz witzig finden.
Also es weiß ja jeder, dass wir nächstes Jahr endlich den Deutschen Computerspielpreis moderieren werden, weil endlich auch gedämmert ist, dass das mit der Barbara Schöneberger einfach nichts wird.
Du verfolgst auch die gleiche Taktik wie die Querdenker, eine Lüge so lange zu wiederholen, bis sie zur Wahrheit wird. Eines Tages kriege ich morgens so einen Anruf, sagen Sie mal, Herr Klöß, also wo sind Sie denn jetzt hier eigentlich? Also wir warten auf Sie und die anderen.
Alternative Realität.
Wo ist denn jetzt hier Ihr Team? Sie wollten doch das diskutieren, moderieren hier den Computerspielpreis.
Du, also wir stehen jederzeit bereit, wenn Barbara Schöneberger sagt, in diesem Jahr mache ich das jetzt, gebe ich mir das nicht nochmal, machen wir gern. Wir moderieren gerne den Deutschen Computerspielpreis. Und wir sind
vielleicht sagt sie ja auch so, hey, ich habe keine Lust nochmal irgendwie 3 Stunden über meine Füße zu reden. Macht ihr das doch mal.
Aber vielleicht ja auch die Leute vom Pixeldiskurs, sagt ihr dann vielleicht. Die bieten das doch ständig an. Vielleicht machen die das ja. Meine guten Freunde vom Pixeldiskurs. Liebe Grüße auch an Barbara Schöneberger. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Entschuldigung. Nächste Woche wieder. Ein frohes Weihnachtsfest. Bis dann. Tschüss.